Der RTDE Podcast.
Herr Dr. Rügemer, in diesem Jahr findet die BlackRock-Konferenz schon zum dritten Mal statt, unter anderem auch auf Ihre Initiative. Warum ist es so wichtig, dass über die Aktivitäten der neuen Kapitalorganisationen wie BlackRock und deren Auswirkungen öffentlich diskutiert wird?
Ja, also vom Publikum und auch von der Politik weitgehend unbemerkt oder jedenfalls unkommentiert sind BlackRock und Co., also etwa 50 bis 100 dieser Art neuer Kapitalsammelstellen, Kapitalorganisatoren, die wichtigsten führenden Eigentümer, Aktionäre der wichtigsten Unternehmen in den USA, bei Coca-Cola, bei Ford, bei Apple, bei Amazon, bei Microsoft, bei Google und so weiter. Und sie sind auch die wichtigsten Aktionäre in den wichtigen EU-Staaten, beispielsweise in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in Belgien und so weiter, auch in der Schweiz. Und BlackRock als sozusagen wichtigster, größter, führender dieses Typs ist auch Berater der amerikanischen Zentralbank, Federal Reserve Bank, der Europäischen Zentralbank und beispielsweise auch der Europäischen Kommission.
Aus dem Titel der Konferenz »Auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht, wie BlackRock und Co. immer mehr die Welt beherrschen« geht schon hervor, dass die umfassend reiche BlackRock-Organisation mit einem aktuellen Einlagevermögen von 10 Billionen Dollar in der Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt ist. Und noch unbekannter ist ihr Einfluss auf das Weltgeschehen. Woher stammt das BlackRock-Geld, beziehungsweise warum legen Menschen ihr Geld bei BlackRock an?
Ja, BlackRock gilt offiziell nicht als Bank, sondern, also zum Beispiel die G7-Staaten und die Finanzaufsichten der westlichen Welt stufen BlackRock und Co. als Schattenbanken ein, die also nicht reguliert werden wie die bisherigen Banken nach der Finanzkrise beispielsweise. Also BlackRock und Co. haben mehr Freiheiten und können deshalb als Vermögensverwalter der Superreichen höhere Gewinne herausholen als sozusagen eine traditionelle Bank oder ein traditioneller Vermögensverwalter. Also sie gelten als unregulierte Schattenbanken. Und sie bekommen das Geld von den superreichen Multimillionären, Multimilliardären der westlichen Welt, auch von natürlich Millionären, Milliardären aus Entwicklungsstaaten, aus Afrika, aus Südamerika und Asien und so weiter. Und ne, wenn sie beispielsweise mal so 10 Millionen oder 50 Millionen auf einem ihrer Konten frei verfügbar haben, wo sie jetzt nicht wissen, was sollen sie damit kaufen, da BlackRock und Co. könnt ihr da das brauchen, könnt ihr das gut anlegen, damit ihr mir eine jährliche Rendite zwischen 6% und 12% verschaffen könnt. Und natürlich sind diese superreichen Kapitalgeber auch interessiert, möglichst öffentlich nicht bekannt zu werden. Und da hilft eben BlackRock mit, nämlich für die superreichen Kapitalgeber hilft BlackRock und Co. mit, dass diese namentlich nicht bekannt werden, sondern dass sie ihre paar Dutzend Millionen in Briefkastenfirmen in einer der bekannten Finanzoasen auf den Cayman Islands, in dem kleinen US-Bundesstaat Delaware oder in Luxemburg, sozusagen, dass die dort geparkt und versteckt werden.
Wie kommt es zu der großen politischen Macht von BlackRock und worin besteht der konkrete Einfluss von BlackRock auf das Weltgeschehen? Könnten Sie das am Beispiel des Ukraine-Kriegs verdeutlichen? Also inwiefern BlackRock seine Finger beim Ukraine-Krieg im Spiel hat und wie BlackRock womöglich von diesem Krieg profitiert?
Ja, also BlackRock hat sich seit ungefähr 30 Jahren schrittweise als neuer Typ von Finanzakteur entwickelt. Und der große Sprung sozusagen in der Macht gelang dadurch, dass die Obama-Regierung nach der Finanzkrise BlackRock mit einem 150 Millionen Auftrag sozusagen beauftragt hat, die namens und für die amerikanische Regierung die Finanzkrise zu regeln. Und dadurch wurde BlackRock sozusagen der größte Insider der amerikanischen Wirtschaft und des Finanzsystems. Und aber auch natürlich, weil europäische Banken mit den amerikanischen Banken, die Krise verursacht haben, in enger Verbindung standen. Dadurch hat BlackRock dann auch eben den Einfluss in der Europäischen Union gewonnen und ist auch eng verbunden mit dem Internationalen Währungsfonds, Weltbank, und ist beispielsweise, weil Sie nach der Ukraine fragen, Unternehmen, in denen BlackRock Großaktionär ist, sind schon lange, seit zum Teil über 20 Jahren, in der Ukraine aktiv und nutzen dort beispielsweise die niedrigen Löhne. Zum Beispiel bekannt der größte Zigarettenhersteller Philip Morris. Der ist schon seit 1994 in der Ukraine präsent mit Zigarettenproduktion, hat erreicht, dass der ukrainische Staat eine ganz, ganz, ganz niedrige Zigarettensteuer, sozusagen konkurrenzlos niedrige Zigarettensteuer erhebt. Und die Arbeitskräfte dort sind also besonders billig. Sie wissen vielleicht, der gegenwärtige Mindestlohn in der Ukraine beträgt 1,21 Euro. Ja, und das sind auch noch für die sozusagen den Betrieb der großen Agrarflächen, die an Oligarchen verpachtet sind. Das sind amerikanische Unternehmen vor Ort präsent für den Betrieb, also beispielsweise John Deere mit den großen Landmaschinen, Erntemaschinen, Sämaschinen, Traktoren und so weiter. Und und neuerdings zum Krieg in der Ukraine, BlackRock und Co. sind die führenden Aktionäre in allen großen amerikanischen Rüstungsfirmen, Lockheed, Boeing, Northrop, General Dynamic. Aber, um mal auf Europa zu kommen, Deutschland, mit der Verkündung des 100 Milliarden Aufrüstungspakets der Bundesregierung für die Bundeswehr hat BlackRock seinen Anteil, den sie am größten deutschen Rüstungsunternehmen haben, also schon hatten vor dem Krieg bei Rheinmetall, mit Beginn des Krieges beziehungsweise mit Verkündung dieses 100 Milliarden Aufrüstungsprojekts für die Bundeswehr, hat BlackRock seinen Aktienanteil an Rheinmetall schnell auch nochmal erhöht. Und BlackRock ist auch in Abstimmung mit dem Internationalen Währungsfonds Kreditgeber für die Ukraine und hat eben in Abstimmung mit der amerikanischen Regierung, in der ja BlackRock auch vertreten ist. Ja, BlackRock ist mit 3 hochrangigen Managern in der amerikanischen Regierung vertreten, von Joe Biden. Also beispielsweise der Direktor des National Economic Council, des Nationalen Wirtschaftsrats, kommt von BlackRock. Oder der stellvertretende Finanzminister kommt von BlackRock. Und deswegen gibt es eben auch im Ukraine-Krieg eine Abstimmung zwischen BlackRock und der amerikanischen Regierung. Und sowohl die amerikanische Regierung unterstützt mit Krediten, Lieferungen und so weiter die Ukraine, und BlackRock gibt Kredite an die Ukraine und hat jetzt beispielsweise gesagt, in Abstimmung mit der Regierung, ja, weil ja die Ukraine unterstützt werden muss und nicht so zahlungsfähig ist, dann stunden wir mal die Rückzahlung der Kredite.
Wie ist es zur großen Präsenz von BlackRock in Unternehmen und Banken gekommen? Können Sie ein paar Beispiele für deutsche Unternehmen und Banken nennen, in der BlackRock maßgeblich das unternehmerische Handeln bestimmt?
Die Öffentlichkeit, unsere Leitmedien und so weiter, die haben das sozusagen nicht gemerkt oder nicht berichtet. Unter der netten, freundlichen Bundeskanzlerin Angela Merkel, insbesondere seit der Finanzkrise, haben BlackRock und Co., also ich nenne nochmal die Namen der nächstgrößeren Finanzakteure wie BlackRock, die nach BlackRock kommen, die jetzt nicht 10 Billionen Dollar verwalten, sondern nur 6 oder 7 oder 5 oder 4. Die heißen Vanguard, State Street, Capital World, Fidelity, Wellington, T. Rowe Price und so weiter. Ne, und die treten in den allermeisten Fällen in unterschiedlicher Zusammensetzung immer gemeinsam als führende Aktionäre auf. Also BlackRock ist zum Beispiel bei der Deutschen Bank oder bei Daimler und Volkswagen nie alleine Großaktionär, sondern da ist dann in unterschiedlicher Beimischung auch immer Vanguard oder Wellington, Fidelity, Norges und so weiter. Die sind dann auch immer mit dabei und bilden sozusagen die Mehrheit. Und auf diese Weise, groß beschwiegen von Angela Merkel, haben also dann BlackRock und Co. seit der Finanzkrise in Deutschland Aktien an allen 40 DAX-Konzernen gekauft. Und beispielsweise BlackRock und Co. sind die größten Aktionäre, die zusammengenommen die führenden Aktionäre in den 5 größten Wohnungskonzernen in Deutschland. Also gleichzeitig. Ja, also die größten Aktionäre bei Vonovia, mit ungefähr 500.000 Wohnungen, der größte private Wohnungskonzern in Deutschland, dann der zweitgrößte Deutsche Wohnen, der drittgrößte LEG, das heißt also Landesentwicklungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen, das war mal das Wohnungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen, und so weiter. Und überall da sind BlackRock und Co. Aktionäre, und zwar gleichzeitig. Ja? Und das gibt natürlich diese Gleichzeitigkeit, wo ja dann auch damit verbunden ist das größte Insiderwissen. Also niemand, keine Person, keine Institution, keine Bank hat in Deutschland so viele Aktien gleichzeitig, nicht nur von den jetzt 40 DAX-Konzernen, sozusagen der Edelliga in der deutschen Wirtschaft, sondern eben auch, was weiß ich, von den nächsten 100, 200 weiteren großen, wichtigen Unternehmen in Deutschland. Und um ein paar Beispiele mal für eine wichtige Entscheidung zu nennen, BlackRock war und ist mit anderen, Vanguard und so weiter, führender Aktionär im großen Chemiekonzern Bayer. Und gleichzeitig waren BlackRock und Co. auch die führenden Aktionäre im amerikanischen Chemiekonzern Monsanto. Und dann haben die gesagt, gut, zwei Konzerne, das ist irgendwie zu aufwendig, wir fusionieren die. Und dann haben die das ja organisiert, dass Bayer Monsanto gekauft hat. Und da fallen dann, was weiß ich, auf deutscher Seite 12.000 Arbeitsplätze weg und die Gebühren für das Saatgut und so weiter können dann mit dieser Monopolstellung dann erhöht werden. Das sind so die Gewinnquellen auch von BlackRock und Co.
Welche unbekannte Rolle hat BlackRock beim Wirecard-Skandal gespielt und warum erfährt man davon bis heute so gut wie nichts davon in den Medien?
Also Wirecard ist ja so, wie man so allgemein in den Medien sagt, der größte Betrugsskandal in der bundesdeutschen Wirtschaftsgeschichte. Und das sind also mindestens 2 Milliarden an Geldern irgendwo betrügerisch verschwunden, um die Ecke gebracht worden, eingesackt worden von jemand, wo man es nicht weiß. Und da gab es ja dann einen Untersuchungsausschuss im Bundestag und da wurde der Finanzminister Scholz, der eigentlich da zuständig war, und die Finanzaufsicht BaFin und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, die immer die Testate für ordentliche Unternehmensführung abgeliefert hat. Die wurden also da groß angeklagt und angeprangert und da wurde untersucht und ermittelt aber es wurde nie danach gefragt, wer sind eigentlich die Eigentümer? Wer sind die Aktionäre? Wer sind die führenden 3 oder 5, ne, Aktionäre von Wirecard? Und weil es ja, ne, im Kapitalismus ist ja so, wer der Eigentümer ist, der hat ja die Verantwortung, der hat die Gewinne, aber der hat eben auch die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen unter sich, der beaufsichtigt den Vorstand und so weiter. Ja, aber ne, überall im Bundestag, in den Leitmedien, niemals wurde gefragt, was haben die Eigentümer gemacht? Und natürlich, ne, weil Wirecard war ja auch einer der, auch durch seinen Erfolg, scheinbaren Erfolg, dann in den DAX aufgenommenen Unternehmen, die gehörte zum DAX. Und deswegen war natürlich auch BlackRock und Co. waren dann die führenden Aktionäre, wurde aber nicht gefragt. Und aber BlackRock war ja nicht nur direkter Aktionär bei Wirecard, sondern war ja auch führender Aktionär bei den 4 großen kreditgebenden Banken, die also Wirecard diese Milliarden an Krediten gegeben haben, die dann nachher betrügerisch verschwunden sind. Ne? Also beispielsweise die 4 größten Kreditgeber von Wirecard waren die Deutsche Bank, die Commerzbank, die französische Bank Société Générale und die niederländische Großbank ING. Und überall ist BlackRock führender Aktionär. Und dann kommt noch dazu, ne, wenn in Deutschland oder im kapitalistischen Westen ein großes Unternehmen einen großen Kredit haben will, dann braucht es sozusagen eine Bonitätsbewertung. Eine Bewertung der Kreditfähigkeit. Ist das ein ordentliches Unternehmen? Wenn das jetzt einen Kredit aufnimmt, kann das dann in der vereinbarten Laufzeit, was weiß ich, von 5 Jahren, dann den Kredit auch ordentlich zurückzahlen? Wie sieht das aus intern in diesem Unternehmen? Ne, da braucht man da ein sogenanntes Rating, eine Bonitätsbewertung von einem der führenden Ratingkonzerne, ne, und da gibt es eben die 3 großen amerikanischen marktbeherrschenden Ratingkonzerne, Standard & Poor's, Moody's und Fitch, und der über die Jahre von Wirecard immer wieder, ne, bei einem Kredit mal 200 Millionen, mal zuletzt dann 500 Millionen Kredit, ne, da hat dann Wirecard immer Moody's, die zweitgrößte Ratingagentur, beauftragt und hat immer sozusagen bescheinigt bekommen von Moody's, ordentliches Unternehmen, rückzahlungsfähig und so weiter. Ja, und wem gehört Moody's? Natürlich, BlackRock und Co. ist Großaktionär bei Moody's. Ne? Und ne, da muss man ja doch fragen, in dieser Mehrfachpräsenz, Aktionär bei Wirecard, Aktionär bei den kreditgebenden Banken, Aktionär bei der Ratingagentur, hat da BlackRock nichts gemerkt? Ja, ne, das ist eine Frage, der aber nie nachgegangen wurde.
Das war der RTDE-Podcast.